Ja, für mich ist es eine ganz große Freude, hier zu sein. Ich bin so glücklich, dass keiner hinter mir sitzt. Ja, manchmal ist das man ja so, wenn man in irgendwie eine neue Situation kommt und besonders geschulten und gelehrten Leuten spricht. Und dann ist es ja so, wenn dann so ein neuer Sprecher angesagt wird, dann komme ich mir so vor wie bei diesem Schlittschuhlaufen, bei diesen Wettmeisterschaften. Das ist so einem jungen Pfarrer in Amerika so gegangen. Er hatte seine Antrittspredigt zu halten und hinten saßen dann so die ganzen anderen Pastoren der Gemeinde. Es gibt ja dort so große Gemeinden, die gleich mehrere Pfarrer haben. Und er sagte, es kommt mir so vor, als wenn ich jetzt alle im Grunde hinhören und aufpassen, wie und was redet er, und so innerlich so abhaken, ob das alles auch stimmt, und das so beurteilen. Und kaum hat er das gesagt, da beugten sich diese Pfarrer nach unten und brachten solche Schilder nach oben. Und da stand dann drauf 6.5, 7.9, 9.9. Nicht? Und so ist das so ein bisschen das Gefühl, wenn man natürlich weiß, in was für eine Hochburg geistlichen Lebens man kommt, wenn es einen nach Stuttgart verschlägt. Mein Lebenslauf ist eigentlich der gewesen, dass ich oben aus dem kühlen Norden komme und eigentlich immer dachte, dass der Herr Jesus Christus mir einmal einen Auftrag gibt, so irgendwie ganz weit in den Norden auch zurückzugehen, um dort den Wilden das Evangelium zu sagen. Ich darf das sagen, weil ich eben dort herkomme und weiß, wie es da aussieht. Aber meine Frau hat nie mitgemacht und wahrscheinlich hat sie anders gebetet als ich. Und darum, sie sagte immer, da gibt es, wenn du mir den Knopf zeigst, wie man dort den Wind abstellt, dann werde ich gerne mitkommen. Aber diesen Sturm, diesen Regen immer, das kann man nicht aushalten. Und so hat sich ja der Herr ein Einsehen gehabt und hat uns, wie gesagt, hierher verschlagen. Und es ist eine große Freude für mich in diesen Tagen, die Hilfe der Mitarbeiter drüben in der Schickstraße zu bekommen, um ja einfach das zu lernen und das zu verstehen, was nötig ist für die weitere Arbeit in der Christliche Fachkräfte International. Meine eigentliche Arbeit war jetzt für 20 Jahre in Oberhof an der Lahn in der Klostermühle. Hat damit angefangen, dass ich mich um junge Leute gekümmert habe, Konfirmandenfreizeiten. Und dann gab es die Reisen einfach als Englisch genannt Field Representative der Missionsgemeinschaft der Fackelträger. Wir werden sagen einfach Reisesekretär in der Arbeit. Und nach einigen Jahren durch den Unfall von Bernhard Rebsch war ich dann gebeten worden, die Verantwortung in unserer Kurzbibelschule zu übernehmen. Und vielleicht ist es auch deswegen, weil mich das einfach immer gereizt hat, diese jungen Leute, wenn sie im Oktober kamen, hineinzuführen in das Wort Gottes. Wir haben viele gute Lehrer. Aber es reicht ja nicht nur aus, dass sie gute Vorträge hören, es kommt ja darauf an, sich wirklich hineinnehmen zu lassen, auch das Werkzeug zu bekommen, um selbst mit dem Wort Gottes umzugehen, dass ich eigentlich für diesen Abend folgenden Text mir vorgenommen habe. Und zwar geht es mir darum, weil wir zum Bibeltraining hier zusammenkommen und ich nicht irgendwo in ein Thema einsteigen möchte, noch einmal eigentlich, was ja zum Bibeltraining gehört, den Umgang mit dem Wort Gottes, einmal nochmal uns vor Augen zu führen und darüber nachzudenken, ob wir mit diesem Wort richtig umgehen. Es ist ja so, dass wir diese Bibel schon lange in Händen haben und die meisten von uns lange schon Jesus folgen und eigentlich in irgendeiner Form es auch natürlich hinkriegen, mit dieser Bibel umzugehen. Und doch muss ich immer wieder feststellen, wenn Leute zu uns in die Bibelschule kommen, dass die meisten nur erwarten, dort sämtliche Weisheiten von Lehrern gesagt zu bekommen, aber selbst nicht daran denken, dass sie ja das Handwerkszeug selbst brauchen, um an diesem Wort zu arbeiten. Und es erinnert mich immer an meine Mutter, der ich zur Erleichterung ihrer Wäsche, nachdem sie immer noch früher in so einem Kübel gewaschen hat, und dann gab es da mal so ein ganz modernes Ding, das war so ein Stock mit so zwei Saugnäpfen dran, und dann macht man immer machen, und dann schäumte das bisschen Seife, und dann sagte man, dass er durch die Wäsche blütend weiß wird. Und sie hatte sich an dieses Instrument so gewöhnt, dass als ich ihr die Waschmaschine kaufte, ich war damals im Elektrogroßhandel, denn ich bin eigentlich Kaufmann, von Beruf. Als ich dann die Waschmaschine kaufte, hat sie sich angesehen. Ich habe ihr erklärt, wie man mit dem Ding umgeht. Ich legte ihr auch sogar die Betriebsanweisung hin, aber sie blieb bei ihrem Stampferchen. Und so stand diese gute Waschmaschine unbenutzt. Bis eines Tages meine Mutter sehr krank wurde und Vater den Haushalt übernahm. Und er hatte keine Lust, so im Waschpott zu schrubben und sagte sich, wofür haben wir diese Waschmaschine? Er las sich die Betriebsanweisungen durch und fing an zu waschen. Und Mutter war ja einfach ziemlich getroffen, dass ihr Mann die Wäsche genauso gut, wenn nicht noch besser hinkriegte. Sie dachte nämlich, alles käme grau jetzt raus, aber es kam natürlich sehr gut aus der Waschmaschine. Und dann fasste sich ein Herz und ließ sich vom Vater sagen, wie es nun wirklich geht. Und dann gebrauchte sie diese Waschmaschine. Und fortan war es eine große Erleichterung für sie. Ich denke, dass wir so ähnlich denselben Fehler machen können, dass wir vielleicht uns einfach selbstverständlich so mit der Bibel abgeben, aber gewisse Regeln vielleicht außer Acht lassen. Nicht, dass wir sie nicht wissen, aber dass wir sie nicht benutzen, weil es so viel bequemer ist, eigentlich immer gefüttert zu werden und immer gespeist zu werden aus der Predigt oder aus bestimmten Büchern. Und wenn wir schon ein Wort mal arbeiten müssen, um anderen etwas zu geben, dann ist es viel, viel leichter, und da spreche ich einfach aus meiner eigenen Erfahrung, es ist viel leichter, sofort zu überlegen, wo gibt es gute Kommentare, die mir helfen, Wahrheiten zu diesem gewählten Text zu finden. Ich denke, dass uns in der Heiligen Schrift gezeigt wird, worauf es ankommt im Umgang mit der Bibel. Und darum geht es, von einem richtigen Umgang mit der Bibel. Und ich lese einige Texte aus der Heiligen Schrift. Ich lese zuerst aus dem Lukas-Evangelium, dann aus dem ersten Korintherbrief und dann aus der Apostelgeschichte einige Texte. Zuerst einmal aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24. Lukas 24, Vers 36. Es geht um die Begegnung mit dem Auferstandenen. Vers 36, da sie aber davon redeten, trat er selbst Jesus mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich, meinten, sie sehen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Siehe meine Hände und meine Füße, ich bin selber. Fühlet mich an und sehet, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freuden und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm vor ein Stück vom gebratenen Fisch und Honigseim. Und er nahm's und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen, das ist, was ich zu euch sagte, als ich noch bei euch war. Es musste aber erfüllt werden, was von mir geschrieben ist im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Und sprach, also ist's geschrieben, dass Christus musste leiden, auferstehen von den Toten am dritten Tage. Und dass gepredigt werden muss, in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern, hebet aber in Jerusalem an. Und dann im ersten Korintherbrief, wir kehren zurück gleich zum Lukas-Evangelium, aber zum ersten Korintherbrief, Kapitel 2, und kann ich so ein bisschen mitfühlen mit dem Apostel Paulus. Kapitel 2, Vers 1, 1. Korinther 2, 1, auch ich, liebe Brüder, da ich zu euch kam, kam ich nicht mehr mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch zu verkündigen, die göttliche Predigt. Denn ich hielt nicht dafür, dass ich etwas wüsste unter euch als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Auch war ich bei euch in Schwachheit und in Furcht und in großen Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, auf dass euer Glaube bestehe nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen, nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, welche vergehen, sondern wir reden von der heimlichen, verborgenen Weisheit Gottes. welche Gott verordnet hat vor der Zeit der Welt zu unserer Herrlichkeit, welche keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sondern ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Wir sollten eigentlich die nächsten Verse dazu lesen, aber wir lassen es jetzt einfach offen und gehen noch in die Apostelgeschichte. Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 26. Apostelgeschichte 8, 26. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Stehe auf und geh gen Süden auf die Straße, die von Jerusalem geht hinab nach Gaza, das da Wüste ist. Und er stand auf, ging hin. Und siehe, ein Mann aus Mohrenland, ein Kämmerer und Gewaltiger, der Kantake, der Königin Mohrenlande, welcher war über ihre ganze Schatzkammer, der war gekommen nach Jerusalem, um anzubeten. Und zog wieder heim, saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hinzu, halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu, hörte, dass er den Propheten Jesaja las und sprach: Verstehst du auch, was du liest? Verstehst du auch, was du liest? Und er sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, dass er aufstiege und sich zu ihm setzte. Der Text wird dann erwähnt, der Bibelarbeit, des Bibeltrainings. Und dann Vers 35, Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Verstehst du auch, was du liest? Der Jesus Christus traf sich, als er auferstanden, erneut mit seinen Jüngern. Und er sagte ihnen: Das ist, was ich bereits vorher euch gesagt habe. Und er öffnete ihnen erneut diese Schrift und ihr Verständnis. Vom richtigen Umgang mit der Heiligen Schrift. Ihr Lieben, die Jünger, und hier ist natürlich in ganz besonderer Weise davon die Rede, dass der Jesus Christus, so wird es in den Evangelien berichtet, mindestens dreimal klipp und klar gesagt hat, was mit ihm geschehen würde. Und ganz bestimmt kann man nicht sagen, dass die dreimal so geschlafen haben, dass sie absolut nicht gehört haben, was er gesagt hat. Ich glaube, man hätte es testen können und hätte vielleicht gleich im Anschluss an seine Reden der Leidensverkündigung oder einige Tage später, denn die waren noch nicht so vergesslich wie wir heute, hätten fragen können: Was hat der Jesus eigentlich gesagt? Und wahrscheinlich hätten sie wortwörtlich wiederholen können. Es könnte sogar sein, dass beim dritten Mal sie mehr oder weniger sagen: Schon wieder dieselbe Predigt. Das wissen wir doch schon. Aber verstanden hatten sie nichts. Kapiert hatten sie absolut nichts. Und dann geschieht das, was im richtigen Umgang mit dem Wort Gottes immer geschehen muss. Dass es nicht nur darauf ankommt, dass ich etwas gehört habe. Dass es nicht nur darauf ankommt, dass ich die Wahrheit dieser Schrift als Lehre nur verstanden habe. Sondern dem muss das eintreten, was Paulus so wichtig wurde, wenn er im Epheserbrief im Grunde so zum Beispiel der Gemeinde dort den Ephesern aufzählt im ersten Kapitel, so all die Segnungen, die wir in Christus haben. Eine sagenhafte Bibelarbeit. ein tolles Training eigentlich durchführt mit ihnen. Aber dann kommt er, nachdem er so diesen ganzen Reichtum ihnen vermittelt hat und wahrscheinlich die Gemeinden diese Wahrheiten genommen haben, haben sie gelernt, wie ein Katechismus sich eingeprägt. Da sagt er, jetzt aber höre ich nicht auf, zu danken und zu beten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Ja, er erleuchte die Augen unseres Herzens, dass ihr erkennen möget, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und welchen Reichtum an Herrlichkeit er den Heiligen beschieden hat. Paulus erkannte, dass es tatsächlich möglich ist, dass wir biblische Wahrheiten uns einprägen, dass wir sie sogar weitergeben können, dass wir sie predigen können und trotzdem der Gefahr unterlaufen, dass wir sie nicht verstanden haben. Er betet darum, dass die Augen des Herzens erleuchtet würden, dass tatsächlich diese Weisheit vom Kopf ins Herz hineinkommt. Und diese Überbrückung, das ist unser Problem im Umgang mit dem Wort Gottes. Oh, wir denken natürlich missionarisch daran, dass viele überhaupt nicht die Chance haben, die göttlichen Wahrheiten, die biblischen Wahrheiten klar und deutlich gelehrt zu bekommen. Und ich stimme dazu. In unserem eigenen Lande. Ihr seid ja sehr verwöhnt hier in diesem südlichen Teil, aber wenn ich euch mit nach Norden nehmen würde, brauche ich nur an meinen letzten Gottesdienst, den ich mit meiner Familie in unserem eigenen Dorf am Sonntag wieder beigewohnt habe. Wo der Pfarrer eigentlich jede Wahrheit, die er erst liest und darüber predigen sollte, sagt, das kann ich aber besser nicht so sagen, denn ich bin mir einfach nicht so sicher. Und dann wird das alles noch, das bisschen, was in der Lesung noch als Wahrheit rübergekommen wird, zerredet. Das ist schlimm, dass das Wort Gottes nicht als Wahrheit proklamiert wird. Aber die gleiche Gefahr ist, dass wir uns so an diese Wahrheit gewöhnen, ohne dass diese Wahrheit uns wirklich fesselt in unserem Herzen. Und die Augen des Herzens aufgehen und wir kapieren, was eigentlich Gott uns vermitteln will durch sein Wort. Sie hatten diese Wahrheiten gehört. Und erst hier steht da, öffnet er ihnen das Verständnis, dass sie das Wort, die Heilige Schrift, verstanden. Das war mein Problem. Das war mein Problem in der Bibelschule, den jungen Leuten Hilfen zu geben, wie sie einsteigen in das Wort Gottes. Und gleichzeitig doch die Ohnmacht zu kennen, dass alles Arbeiten an diesem Wort mit allen praktischen Hilfen, die man so haben kann und die sehr wichtig sind, dass sie letztlich, wenn wir nicht begreifen, was im Korinther steht und beschrieben steht, wenn wir diese Wahrheit nicht begreifen, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Ihr Lieben, das bedeutet, dass einfach mit dem Auge Wahrheiten abgetastet im Wort Gottes, das Lesen alleine dieser Wahrheit nicht ausreicht, um das Wort Gottes zu verstehen. Observation, wie wichtig das ist, dass wir in der Heiligen Schrift lesen und studieren und vergleichen Text mit Text und all diese Wahrheiten, die wir unbedingt eingehen müssen. Aber letztlich ist das nicht das Mittel, um die Wahrheit zu verstehen. Sonst würden die Studierten tatsächlich diejenigen sein, die die meisten Offenbarungen des Wortes haben und somit in Vollmacht verkündigen würden. Dann wäre tatsächlich der Heilige Geist zu vertreten durch eine Universität und durch eine Bibelschule. Aber hier steht deutlich drin, was kein Auge gesehen hat, alleine die Beobachtung. Alleine das, was das Ohr empfängt, die Information. Und daran leiden wir ja, dass die meisten Christen eben nicht mehr sich die Mühe machen, selbst zu lesen und das Auge in Anspruch zu nehmen, obwohl es ein so wichtiges Mittel ist, aber noch nicht Heilmittel ist. Die meisten Christen sind doch absolut damit zufrieden, dass sie hören, was gepredigt wird. Wir sind doch zum richtigen Lauscher-Christen geworden. Wir können es uns doch erlauben, die besten Prediger uns anzuhören, ob über Kassette oder zu den großen Treffen zu gehen. Und vieles Gute, was uns dadurch gegeben ist, durch die Bücher, durch die Kassetten und durch die guten Prediger, die uns lehren, ist die Gefahr, dass wir die Bibel nicht mehr selber aufschlagen und darin lesen. Vielleicht rede ich hier völlig daneben, weil ihr das so treu tut. Dann vergebt mir. Das ist keine Anklage, das ist eine Beobachtung, die ich mache. Aber alleine das Lesen, alleine das auf das Wort Hören, garantiert überhaupt keine Offenbarung. Nicht Observation, nicht Information, noch nicht mal, was wir mit dem Herzen aufnehmen. Und das erlebe ich doch heute, wenn ich auf und ab gehe und wenn ich in diese verschiedensten Gruppen hineingehe, dass Leute sagen, ich habe gar kein Interesse mehr, so richtig mich lehren zu lassen, auf das Wort zu hören, was Lehrer mir sagen. Ich habe gar kein Interesse mehr, in der Bibel selbst zu lesen. Ich meditiere so für mich. Und dann kommt die Wahrheit schon so irgendwie zu mir. Und wenn ich das so spüre und fühle, das ist dann die Wahrheit. Das kommt doch heute an. Aber hier steht, nicht durch Observation, nicht durch Information, nicht durch Kontemplation, sondern durch das Wirken des Heiligen Geistes. Alleine geschieht das Reden Gottes. Dass all diese drei Dinge wichtig sind, das Wort zu lesen, auf das Wort zu hören und darüber nachzudenken, ist absolute notwendige Vorarbeit. Aber das zwingt nicht den Heiligen Geist zu reden und wird niemals das Wirken des Heiligen Geistes ersetzen, sondern es muss das Reden Gottes sein. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Darum hat der Jesus Christus, das kann man im Johannes 14 nachlesen, gesagt, ich werde euch den Beistand geben und er wird euch erinnern, alles das, was ich euch gesagt habe. Sie hatten alle das gehört, sie haben das alles mit dem Verstand begriffen. Aber diese 30 Zentimeter ins Herz hinein, dass sie es mit den inneren Augen kapierten. Das war noch nicht geschehen. Und darum ist uns der Heilige Geist gegeben. Warum sage ich das? Das ist doch alles so selbstverständlich. Ich sage es deswegen, weil wir tatsächlich oft an dieser Bereitschaft des Geistes Gottes vorbeigehen und so selbstverständlich und oft, da mache ich euch keine Vorwürfe, sondern mir, ärmlich an das Wort herangehen. Nämlich so ärmlich, weil es so ärmlich ist, weil ich mir nicht die Zeit nehme, still zu werden. Um dieses Wort vor Gott zu bringen, dass er es mir öffnen kann. Dafür ist der Heilige Geist in meinem Herzen. Ich glaube an den Heiligen Geist. So schnell ist das gesagt in unserem Glaubensbekenntnis. Aber wofür ist er denn da? Um uns in alle Wahrheit zu führen. Aber mein Griff zum Kommentar, mein Griff zu den Auslegern ist oft viel schneller, als still zu werden. Und Gott reden zu lassen. Wie ist es aber, wenn Gott redet? Wie ist es, wenn wir ihm erlauben, wirklich das, was wir lesen, das, was wir hören, das, was wir, worüber wir nachdenken, was wir hineinlegen in unser Herz, wie ist es, wenn er das gebraucht und lebendig werden lässt? Das hat er ebenfalls im Lukas-Evangelium gesagt. Und das ist der Test, ob es eine simple Arbeit, auch wenn sie noch so knochenhart war, am Wort Gottes ist, durch all die Mechanik, die wir haben und all die notwendige Arbeit, die wir an dem Wort haben und auch haben müssen. Aber etwas Entscheidendes geschieht, wenn der Heilige Geist selbst hinzugefügt wird zu dieser Fleißarbeit. Und ich meine absolute Abhängigkeit bekenne, indem ich sage, Herr, ich habe jetzt studiert an diesem Wort, ich habe gelesen in diesem Wort, aber du musst reden. Dann geschieht das, was die Jünger erlebten, kurz vorher erklärt, ebenfalls im Lukas 24. Auch dort hat er erklärt, warum er leiden musste, in Vers 26 von Lukas 24. Und dann sagt er, Vers 27, fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen die ganze Schrift aus, was darin von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe zu dem Orte, da sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, der mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, damit uns redete auf dem Wege, als er uns die Schrift öffnete. Ich erinnere mich gut daran, als ich in Glasgow im College studierte und auf einmal mit Begeisterung, fast elektrisiert, aufsprang manchmal von meiner Bibel und sagte, Herr, das ist nicht zu fassen, diese Wahrheiten und diese Klarheit. Und einfach von der Theologie, einfach von der Lehre, von der Wirklichkeit und Wahrheit so überwältigt war. Gar nicht so schnell aufschreiben konnte, was ich alles dort erfasste. Und dann auf einmal bekennen musste, Herr, ich sehe eine Gefahr. Ich merke, dass ich begeistert bin vom Studium des Wortes. Dass mir einfach diese geistliche, biblische Logik so gepackt hat. Hineingenommen wurde einfach in die Tiefe durch diese Lehre und Wahrheiten entdeckte. Ich sagte, Herr Jesus, ich habe eine Angst, dass ich wegrenne mit der Heiligen Schrift und dich zurücklasse. Ich möchte immer nur so viel Schrift erfassen, wie ich damit dich erfasse. Wie kann ich die Schrift verstehen, wenn mich nicht einer leitet? Und Philippus stieg auf den Wagen. Bei uns ist der Heilige Geist in unser Herz gekommen, um das zu tun, was Philippus tat in dem Leben eines Kämmerers. Er öffnete die Schrift und zeigte ihnen Jesus in der Schrift. Das ist das Geheimnis, wenn der Geist Gottes uns in die Heilige Schrift führt. Dass uns Jesus größer wird und dass wir Jesus erkennen. Und darum auch im Grunde ein bisschen das erleben müssen, was wir erleben werden, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und da erwarten wir eine bombastische Freude, oder? Das Studium des Wortes Gottes, hinzugefügt nach allem Beobachten, nach allem Studieren, nach allem Lernen, ist die totale Abhängigkeit, Herr Jesus Christus, damit kriege ich überhaupt nichts raus. Genauso, als wenn ich mein Radio anschalte, den Sender einstelle, die Antenne richtig richte, aber nicht Strom anschließe. Da kommt einfach nichts raus. Und ich musste beim drüber nachdenken, als ich jahrelang jetzt Bibelschülern geholfen habe, das Wort eben mit diesen Methoden der Beobachtung, des Vergleichs, all diese wichtigen Mittel zum Wort Gottes, ihnen beibrachte und dann ein bisschen Forschung machte, wo sind die Bibelschüler jetzt? So viele von ihnen, trotz dieser Lehre, sitzen sie wieder und hören und hören und hören, sollten schon längst Meister sein und selber wieder lehren. Sie hatten es doch gelernt, ich hatte es ihnen doch beigebracht. Was hat ich ihnen beigebracht? Das, was letztlich nichts bringen kann, wenn es nicht in der Abhängigkeit Gottes selbst geschieht, unter dem Lehrer, der uns gegeben ist, als Beistand. Das Ergebnis wird sein, wenn er redet, dass wir Jesus sehen und dass das Herz brennt. Und oft, wenn ich nicht so arbeite am Wort Gottes, ist mein Herz eigentlich kalt. Mein Verstand, der ist manchmal glühend, begeistert. Mensch, wenn ich das predige, wenn ich das sage, das muss doch einschlagen, das ist was Neues, das ist was, ne? Aber das Herz muss nicht unbedingt warm sein. Ich hatte am Montag noch einen Bibelkreis, eine Schulung, die ich zu Ende führe. Und dort war eine, die dort in diesem Training mitmacht, erzählte mir, dass sie ständig sich im Hauskreis treffen. Ich sagte, versucht ihr auch so zu arbeiten, wie wir das jetzt hier machen.
Sagt sie, ach nein, das ist den Leuten zu viel. Ich sage, was macht ihr denn? Nun, wir kommen zusammen, lesen Text und dann sagt jeder, was er darüber denkt. Ich sage, wie lange macht er das schon? 2 Jahre. Und, geht's noch ganz gut? Doch, eigentlich recht gut. Ich sage, ich will dir was sagen. Spätestens 2 weiteren Jahren ist alles trocken und öde und leer. Wieso das denn? Ich sage, weil ihr genau das tut, was nicht richtig ist. Ihr kommt zusammen, ihr lest einen Text und dann sprecht ihr darüber, was ihr darüber denkt. Ihr wisst ganz genau, welchen Text ihr nehmt. Hattet ihr vorher Zeit, still zu werden? An diesem Text zu arbeiten? Ihn zu lesen? Und dann still zu werden und sagen, Herr, nach all diesem Arbeiten, letztlich zählt das nicht, was ich jetzt da verstehe und was ich da jetzt sehe und was ich da jetzt erkannt habe, sondern was du mir zu sagen hast. Dass diese Wahrheit, die ich verstanden habe, dass ich sie für mich verstehe, für mich anwende, ich selber darin lebe, damit wir nicht verwerflich werden, anderen lehren und selbst nicht darin leben. Es geht in der Bibelarbeit nicht darum, dass wir austauschen, was wir darüber denken. Es geht in einer Bibelarbeit darum, dass Gott reden darf. Und dazu soll man still werden. Und dazu muss man Gott eine Chance geben zu reden. Aber vielen geht es so wie meiner Mutter mit der Waschmaschine. Die war da, aber sie wurde nicht gebraucht. Da benutzt man diese normalen Dinge, die man immer so gewöhnt ist, arbeitet damit und erzielt eigentlich nicht das Gleiche, was man hätte haben können. Was für uns geistlich gilt, den einzusetzen, der alleine diese Schrift kennt und diese Schrift uns öffnen möchte. Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, in keines Menschen Herz gekommen ist, hat er offenbart denen, die ihn lieben, durch den Geist Gottes. Ich glaube an den Heiligen Geist. Lasst uns im Umgang mit der Bibel dieses Stück vom Glaubensbekenntnis immer aufsagen. Und dann beten, dass wir das auch, was wir aufsagen, ich glaube an den Heiligen Geist, verstehen. Wenn du mein Lehrer bist, wenn du in mir lebst, dann will ich so lange an diesem Text lesen, so lange arbeiten, bis ich wirklich höre, was du mir zu sagen hast. Sonst tauschen wir nur aus, was wir denken. Und Gott steht dabei und sagt, ich hätte dir auch noch was zu sagen, aber ihr wollt mich ja gar nicht hören. Und da mit ihnen redete und die Augen öffnete, erkannten sie ihn. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Ich wünsche mir, dass ich in der Wahrheit, dieser Wahrheit lebe. Für die nächsten Zeiten meiner Verkündigung, nächsten Zeiten meines Lernens und Lehrens und der stillen Zeit. Ich glaube an den Heiligen Geist. Möchte er reden, zu uns reden, ganz besonders, wenn wir hier zusammenkommen an den Dienstagen, unter sein Wort, das er uns lehrt. Wir nicht alleine notieren, was der Prediger sagt. Das mag gut sein, für hier. Aber wichtig ist, was er uns sagt, wenn wir ihn hören und verstehen und darin leben. Wir wollen miteinander still werden, miteinander beten. Herr Jesus Christus, was für eine unendliche Geduld hast du gehabt mit deinen Jüngern. Herr, du wusstest, sie verstehen es nicht. Und wir haben kein Recht, mit Fingern auf sie zu zeigen, auch wir verstehen es nicht. Verzeih uns, wenn wir glauben, dass wir immer noch mit der Schrift umgehen können, mit einem anderen Buch. Vergib uns, Herr, wenn wir nicht verstehen, was Jesaja schon sagte, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken und meine Wege ganz anders als eure. Ihr braucht den Verstand. Ihr braucht die Information. Ihr braucht das stille darüber nachdenken. Aber vor allen Dingen braucht ihr mich. Ich bin zu euch gekommen, um in euch zu leben und euch durch den Heiligen Geist das nötige Verständnis zu geben. Herr, vergib uns, wenn wir gerade im Umgang mit der Bibel an dir vorbeileben, wenn wir tatsächlich immer wieder der Versuchung fallen, selber dieses Wort in den Griff zu bekommen. Wir bekennen dir unsere Abhängigkeit. Wir wissen, es ist gut so. Und wir bitten dich, dass du uns daran erinnerst, wenn wir wieder die Bibel öffnen und darin arbeiten. Dass nicht nur unser Kopf erfüllt wird und wir begeistert sind von herrlicher Wahrheit, sondern dass wir es tief innerlich verstehen, darin leben, unser Herz erwärmt wird für dich. Und wir dich lieb gewinnen mit jeder Bibelarbeit, mit jeder stillen Zeit ein bisschen mehr. So danke ich dir, Jesus Christus, dass du uns dein Wort gegeben hast und den Geist gegeben hast. Und dass du es nicht aufgibst, uns immer wieder in deine Schule zu nehmen. Ich danke dir für dieses Bibeltraining und für die Lehre, die du hier vorbeischickst. Hilf uns, dass wir das, was wir hier hören, wieder weitergeben, in der Abhängigkeit von dir. Bitte ich ganz besonders auch für unseren Lehrer hier in dieser Gemeinde, Pfarrer Schäffbuch. Danken dir für sein Zeugnis, guten Umgang mit dem Wort. Bitten dich, dass du ihn selbst erhältst, diese Abhängigkeit und Freude, dass er immer mit brennendem Herzen das verkündigt, was du ihm gibst. Auch jetzt, wo immer er sich befindet, damit du verherrlicht wirst. Und für jeden, der hier im Grunde als Vertreter nur da ist, einer anderen Gruppe, Gemeinschaft, Familie, dass wir als gute Boten den Umgang mit deinem Wort selbst pflegen und es anderen weitersagen. Und um deines Namens willen. Amen. Amen.